SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Julia Kretschmer einen schönen guten Abend. Das EU-Parlament in Straßburg hat Roberta Metsola aus Malta für weitere 2,5 Jahre zur Parlamentspräsidentin gewählt. Metsola bekam bei der konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments 562 von 623 Stimmen. Die Christdemokratin gehört der EVP-Fraktion an, zu der auch CDU und CSU gehören. In ihrer Dankesrede versprach Metsola ein besseres Europa, berichtet unsere Korrespondentin Sabrina Fritz.
Die Sicherheit Europas und der Kampf gegen Diktatoren habe höchste Priorität, erklärte sie. Metsola erwähnte aber auch die Wohnungskrise in vielen Ländern. Auch für bezahlbare Wohnungen und sichere Jobs wolle sich das neue EU-Parlament einsetzen. Es besteht aus vielen neuen Gesichtern. Über die Hälfte der Abgeordneten wurden neu ins Parlament gewählt. Darunter viele von den rechten Parteien wie der AfD, dem Rassemblement National aus Frankreich oder den Fratelli d'Italia.
Direkt nach der Wahl in Frankreich vor gut einer Woche hatte Premierminister Attal seinen Rücktritt angekündigt. Heute will Präsident Emmanuel Macron den Rücktritt des Premiers inklusive aller Ministerinnen und Minister annehmen. Das haben Kabinettsmitglieder nach einer Sitzung am Vormittag mitgeteilt. Aber die Regierung soll vorerst geschäftsführend im Amt bleiben, vermutlich bis zum Ende der Olympischen Spiele Mitte August. Denn die Bildung einer neuen Regierung gestaltet sich durch die neuen Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl als schwierig. Am ersten Tag der Republican National Convention, dem Parteitag der Republikaner, an dem Donald Trump wohl zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei nominiert werden wird, hat dieser J.D. Vance zu seinem Running Mate ernannt. Ihn möchte Donald Trump als Vizepräsident. Der Senator aus Ohio hält sich mit radikalen Äußerungen nicht zurück und seine Nominierung stößt in Deutschland auf unterschiedliche Reaktionen. Einige Politiker zeigen sich besorgt, CDU-Politiker Spahn gibt sich hoffnungsvoll. Aus Berlin berichtet Lissy Kaufmann.
In der Wahl von J.D. Vance liegt vielleicht auch eine Chance. Das hat der CDU-Politiker Jens Spahn dem Tagesspiegel gesagt. Spahn ist gerade als Beobachter vor Ort beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee. Er verweist auf Trumps letzte Amtszeit. Da habe er die Radikalen angesprochen, sein damaliger Vize, die gemäßigten Wechselwähler. Diesmal könnte es andersherum sein, spekuliert Spahn. Besorgt zeigt sich hingegen die Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang. Vance habe bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar klargemacht, wie schnell Trump und er die Ukraine Putin ausliefern würden. Das schreibt Lang auf der Online-Plattform X. Vance Auswahl als Running Mate sei, Zitat, besorgniserregend für Europa. Ähnlich sieht es der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid. Er warnt, in Sachen Ukraine vertrete Vance noch radikalere Positionen als Trump. Und Vance könnte seine persönliche Loyalität zu Trump sogar über die Verfassung stellen.
Gestern hat Bundespräsident Steinmeier das neue Klimaschutzgesetz unterschrieben. Morgen schon will die Deutsche Umwelthilfe am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz einreichen. Am Vormittag hat sie die Details dazu vorgestellt, Katja Jansen berichtet.
Die Kläger gehen davon aus, dass Deutschland seine Klimaziele mit dem neuen Gesetz nicht einhalten kann. Für sie ist die Änderung eine verfassungswidrige Entkernung des Klimaschutzgesetzes. Dabei kritisieren sie besonders den Wegfall der sogenannten Sektorziele, die festlegen, wie viel CO2 die verschiedenen Bereiche wie Gebäude oder Verkehr ausstoßen dürfen. Wird das Ziel für den Sektor verfehlt, muss der zuständige Minister bislang Sofortprogramme zum Ausgleich vorlegen. Diese verbindlichen Maßnahmen seien essentiell, um die Erderwärmung zu begrenzen und künftige Generationen zu schützen, argumentiert die Deutsche Umwelthilfe. Die 205 Seiten lange Verfassungsbeschwerde soll morgen zum offiziellen Inkrafttreten des Gesetzes beim Verfassungsgericht in Karlsruhe eingehen. Neben dieser sind noch 2 weitere Verfassungsbeschwerden von Umweltverbänden angekündigt, unter anderem von Greenpeace und dem BUND.
Aber bringt so eine Verfassungsbeschwerde überhaupt etwas? Dazu nochmal Katja Jansen.
Wir haben inzwischen etliche erfolgreiche Klimaklagen gesehen, die juristische Standards gesetzt haben. Dadurch ist es in vielen Fällen leichter geworden zu klagen. Das gilt sicherlich auch für die aktuelle Klage. Und was wir auch sehen, oft ändert sich im Nachgang wirklich was. Es werden konkrete Maßnahmen ergriffen. Der Weltklimarat sagt, das gilt sogar auch dann, wenn die Fälle scheitern. Trotzdem wächst durch die Klagen oft der Ehrgeiz der betreffenden Länder, Maßnahmen anzuschieben.
Fokus Südwest.
Kann Baden-Württemberg seine selbst gesteckten Klimaziele erfüllen? Das bezweifelt eine Studie, die das Umweltministerium des Landes vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Und auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann glaubt da wohl nicht mehr so wirklich daran. Es könnte gut sein, dass man die Ziele anpassen müsse, wenn klar wird, dass man sie nicht erreichen könne, so der Grünen-Politiker. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Ruben Moratz.
Man müsse zwar Ziele formulieren, weil sie Klarheit schaffen, allerdings seien Ziele wie die Klimaziele auch immer nach politischem Ermessen festgelegt, so Kretschmann. Dass Baden-Württemberg im Jahr 2040 klimaneutral sein will, sei eben nur ein grobes Ziel. Jetzt spielt der Regierungschef offenbar mit dem Gedanken, die selbst gesteckten Klimaziele nach unten zu korrigieren. Man müsse künftig besser darauf achten, ob man auch die nötigen Mittel und Instrumente habe, um die Ziele zu erreichen. Hintergrund ist ein kürzlich von Forschern vorgestellter Bericht, wonach die Landesregierung die eigenen Klimaziele deutlich verfehlt. Vor allem in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft sind die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen noch zu hoch. Dass immer noch wenige Elektroautos gefahren werden, führte Kretschmann heute auf die Debatte um das Aus vom Verbrenner aus zurück. Das verunsichere mögliche Käufer und auch die Unternehmen. Er sei deswegen sehr unglücklich über diese Debatte.
In Schorndorf im Rems-Murr-Kreis haben Bürger eine rund einen Kilometer lange Menschenkette für den Erhalt der Tafel in der Stadt gebildet. Damit wollen sie ein Zeichen gegen Armut setzen und auch Spenden einsammeln. Ute Weber berichtet.
Die Idee dazu hatten die Schülerinnen und Schüler am Schorndorfer Burggymnasium. Mit der Menschenkette wollen sie auf die zunehmende Armut auch im Rems-Murr-Kreis aufmerksam machen. Zusätzlich werden Lebensmittel von der Bevölkerung gesammelt, die direkt an die Tafel gehen. Und weil das nicht ausreicht, wollen die Schülerinnen und Schüler auch in den dortigen Supermärkten Lebensmittel einsammeln. Die Schorndorfer Tafel freut sich über die Einsatzbereitschaft der Menschen. Eine Sprecherin bezeichnete die Menschenkette als einen Brückenschlag für Frieden, Miteinander und Menschlichkeit.
Helfer haben bei den Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor 3 Jahren Überreste historischer Brücken geborgen. In Ahrweiler, Heppingen und an mehreren Stellen in Sinzig sind sie von der Flutwelle freigespült worden, erklärt Archäologe Gabriel Heeren.
Das ist auf jeden Fall ein richtig sensationeller Fund. Solche Funde gab es im Ahrtal bislang auch noch gar nicht. Und dadurch wurden zahlreiche Brücken, die wir bislang gar nicht kannten, erstmals entdeckt. Und man muss sich das so vorstellen, dass diese historischen Brückenpfähle zwischen Autowracks, Schlamm, ganzen Bäumen, Betonresten und weiterem Schuttmaterial lagen und da dann gerettet wurden. Einige Helfer haben den historischen Wert der Pfähle direkt erkannt und dann auch den Baggerfahrer zum Beispiel gebeten, die aus dem Schlamm extra rauszuziehen und sie dann mit dem Traktor abzutransportieren.
Die Holzpfähle werden jetzt im Schlossmuseum Sinzig ausgestellt. Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd erwartet dieses Jahr im Land eine eher unterdurchschnittliche Ernte. Das wohl größte Sorgenkind: der Weizen. Bei dem sei die Qualität vielerorts so schlecht, dass er sich nicht als Brotgetreide vermarkten lasse. In der Süd- und Südwestpfalz seien manche Äcker jetzt noch so nass, dass Erntemaschinen nicht zum Einsatz kommen könnten, sagt der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Eberhard Hartelt.
Das Typische für die ist ja, dass wir im Gegensatz zu den Vorjahren Wasser das große Problem und die Bedrohung für die Landwirtschaft war, zum Teil mit Starkregenereignissen, Überschwemmungen im Kreis Germersheim oder in der Südwestpfalz an Pfingsten. Wir kennen alle noch die Bilder. Ein hoher Krankheitsdruck, schwierige Aussaatbedingungen. Die massive Feuchtigkeit und der immer wiederkehrende und reiche Niederschlag ist dieses Jahr das Problem.
Und sonst so?
Es wird weniger Bier gebraut. Das geht hervor aus dem alljährlichen Bericht des weltgrößten Hopfenhändlers Bart Haas aus Nürnberg. Die weltweite Bierproduktion 2023 ist demnach fast 1% niedriger gewesen als im Vorjahr. Umgerechnet sind das 1,7 Milliarden Maß. In Deutschland waren es sogar mehr als 3% weniger als 2022. Und das trotz einer guten Hopfenbilanz. Gründe im Braurückgang sieht der Hopfenhändler beim Krieg in der Ukraine und der hohen Inflation in vielen Ländern. Deutschland konnte seinen 5. Platz als größte Braunation in der Welt verteidigen und auch für die Zukunft sind die Hopfenhändler noch nicht sonderlich besorgt. Ein klarer Abwärtstrend beim Bierkonsum für die Zukunft lasse sich nicht erkennen. Na dann, Prost!
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.